Ja, es ist schön, wieder einmal in Zürich zu sein. Es ist so ein bisschen wie nach Hause zu kommen. Wir wollen miteinander diesen Predigtgottesdienst feiern im Namen Gottes, der Quelle allen Lebens, im Namen Jesu Christi, dem Grund unserer Hoffnung, und im Namen des Heiligen Geistes, dem Spender von Trost und Kraft. Ich möchte mit euch zur Einleitung einen Text lesen aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. Der ist uns sehr gut bekannt und wird auch immer wieder zitiert. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. Ich lese Vers 16 und 17. Denn jede Schrift, die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt. Ich habe nach der guten Nachricht gelesen. Luther schreibt am Schluss, Zweck der Bibel ist, dass wir geschickt werden zu allem guten Werk. Altes Deutsch, aber immer noch schön. Ich habe die Gemeinde Winterthur noch betreut, als ich pensioniert war. Und dort war immer die erste Predigt im Monat eine Predigt, wo die Jugendlichen das Thema auswählen konnten. Und sie haben mir die Frage gestellt, quasi, wie es zu all den Konfessionen kommt. Und ich habe eine Predigt dazu dann verfasst, die ich jetzt etwas abgeändert heute auch hier mit euch teilen möchte. Weil die Erwachsenen nach der Predigt gesagt haben, ja, das hätten sie jetzt auch noch nie gehört. Es ist also keine klassische Predigt mit der Auslegung dieses Bibeltextes, sondern ich versuche mit dieser Predigt eine Art von Einordnung zu machen im Zusammenhang dieses Themas, das gestellt worden ist, mit den Konfessionen. Jetzt schauen wir, ob das funktioniert mit dem Klicken hier. Muss ich noch anstellen. Voilà. Voilà. Also, zuerst eine Begriffsklärung. Wir sprechen von Religionen und von Konfessionen. Religionen ist das Judentum, Christentum, der Islam, Buddhismus, Hinduismus. Das ist das quasi die große Kategorie. Aber es gibt eben auch Konfessionen innerhalb einer Religion. Zum Beispiel bei der christlichen Religion, dass wir römisch-katholische Christen haben, dass wir evangelisch-reformierte, evangelisch-methodistische oder eben adventistische Christen haben. Das ist eine Konfession. Nun habt ihr das nächste Bild, den Comic, schon gesehen. Die Vertreter dieser christlichen Kirchen, der eine links Freikirche, dann der römisch-katholische, der orthodoxe und der landeskirchliche evangelisch-reformiert, fragen sich, ich wette, irgendetwas haben wir doch gemeinsam. Obwohl jeder seine eigene Konfession hat. Ja, Logo. Wir haben die Bibel gemeinsam. Das ist die Basis des Christentums. Und was uns trennt, ist die unterschiedliche Interpretation der Bibel. Und das führt dann zu unterschiedlichen Konfessionen. Logisch. Die Bibel muss immer interpretiert werden. Immer. Wer sagt, ich verstehe die Bibel so, wie sie geschrieben ist, der entscheidet sich für die buchstäbliche Interpretation. Aber er entscheidet sich für eine Interpretation. Andere sagen, ja, bei diesem Text hier in der Bibel, das ist eine bildhafte Sprache. Oder es handelt sich um eine Vision. Oder ein Gleichnis. Oder poetische Sprache. Das kann man nicht wörtlich nehmen. Und sagt, ich muss das auslegen, ich muss das interpretieren. Das heißt, man kommt gar nicht darum herum, die Bibel zu interpretieren. Egal wie man sich entscheidet. Jesus sagt zum Beispiel in der Bergpredigt, dass wenn einem die Hand ein Ärgernis macht, man diese abschneiden soll. Oder das Auge ausreißen. Wörtliches Verständnis. Ich sehe keine Einaugigen hier, oder, ja. Oder er sagt, wenn ihr nur glaubt und betet, dann könnt ihr Berge versetzen. Bildhafte Sprache. Oder Paulus sagt, dass die Frauen im Gottesdienst das Haupt bedeckt haben müssen. Ich sehe keine Frau hier mit einer Kopfbedeckung. Offensichtlich, so das wörtliche Verständnis ist bei uns nicht so verbreitet. Und das ist interessant jetzt auch in Bezug auf die Gesellschaft. 1919 wurde ein Imam verurteilt vom Bundesgericht, weil er ein Koranzitat, das zur Gewalt aufgerufen hat, zitiert hat und nicht interpretiert hat und ist dafür verurteilt worden, dass er ein heiliges Wort aus einer heiligen Schrift, der muslimischen Schrift, verkündet hat. Kürzlich hier in Zürich, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich glaube, es war letzte Woche, da ist jemand, der auf der Straße gegen Homosexuelle geredet hat, auch vom Gericht, vom Bezirksgericht verurteilt worden, weil er Bibelzitate zitiert hat, wahrscheinlich auch, ohne sie auszulegen. Pinchas Lapide hat einmal gesagt, man kann die Bibel wörtlich nehmen, oder man nimmt sie ernst. Und das ist nicht das Gleiche. Unterschiedliche Bibelverständnisse gibt es auch innerhalb einer Konfession. Wir als Adventisten glauben vieles gemeinsam, aber wir haben dennoch Unterschiede, ohne dass uns das trennen muss. Wir sind eine Gemeinde. Aber kein Adventist glaubt das Gleiche wie sein Bruder oder seine Schwester. Ich bin überzeugt. Ich sehe das bei mir und meiner Frau. Ja? Wir glauben, wir verstehen Gott und die Bibel nicht identisch. Und jetzt schreibt Paulus, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das, was Paulus hier geschrieben hat, bezieht er auf die damals bestehende Bibel, also das Alte Testament. Weil das Neue hat es noch gar nicht gegeben, als er das geschrieben hat. Aber wir beziehen diesen Text auch auf das Neue Testament. Und es ist folgerichtig, weil wir glauben, dass die biblischen Schreiber inspiriert gewesen sind. Auch wenn alles in der Bibel von Gott quasi inspiriert ist, also eingegeben ist, und wir wissen nicht, wie das funktioniert, dann heißt das nicht, dass alles in der Bibel gleich wichtig ist. Denn es gibt Zentrales in der Bibel und Peripheres. Das kann man sich vorstellen wie einen Trichter. Luther hat einmal das Kriterium erwähnt, nachdem man unterscheidet zwischen Zentralem in der Bibel und dem, was am Rand ist, dem Peripheren. Alles, was mit Christus zu tun hat, ist zentral und entscheidend. Das heißt, die Lehre von der Erlösung. In diesem Punkt braucht es Einheit. Es gibt jetzt aber auch Texte im Alten Testament, die Christus treiben. Nehmen wir die Vorhersagen, die messianischen auf Jesus, Jesaja 63 oder gewisse Psalme, die wir lesen und andere weniger. Und das machen wir überhaupt auch mit der Bibel als Gesamte. Wer hat schon einmal den Propheten Haggai gelesen? Ja, bleibt nur mal oben, dass ich zählen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie viel sind wir im Raum? 9, 10. 10 von 60 vielleicht. Anderes in der Bibel lesen wir immer wieder. Zum Beispiel die Evangelien. Wir selektionieren automatisch nach wichtig und weniger wichtig. Nach zentral und weniger Dinge am Rand. Alles, was weniger zentral oder eben am Rand liegt, also peripher ist, ist für uns nicht so wichtig. Und deshalb braucht es Freiheit. Ich möchte das jetzt von oben her dargestellt zeigen. Das so klappt. Voilà. Augustinus hat mal gesagt, im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem Liebe. Und ich danke in diesem Zusammenhang für die gute Kindergeschichte. Die ist auch hier für die Gemeinde anzuwenden, nicht wahr? Für das Zusammenleben in der Gemeinde. Wir müssen uns nicht die Kehlen heiß reden und uns die Köpfe einschlagen bei gewissen Fragen. Und das passiert vor allem, wenn es um Randfragen geht. Ob es zum Beispiel im Himmel ein real existierendes Heiligtum gibt oder nicht. Und man streitet über die Architektur des himmlischen Heiligtums. Randfragen sind auch Lebensstilfragen. Zum Beispiel Vegetarier, Veganer, Flexitarier, Pesketarier. Ja. Jeder halte es so, wie er es für richtig findet. Eine der größten glaubensmäßigen und dann auch kirchlichen Trennungen in der Christenheit kam durch die Reformation. Als Luther erkannt hat und gesagt hat, dass er seinen Glauben allein auf die Bibel basiert. Später hat man dann das quasi einen lateinischen Begriff gegeben mit sola scriptura. Nur die Bibel soll die Basis für den christlichen Glauben sein. Und jetzt kommt ein Unterschied, weil das nicht alle Christen so sehen. Die römisch-katholische Christen, für sie ist auch das verbindlich, was, und jetzt zitiere ich die Definition dessen, was sie als Tradition bezeichnen, was überall, immer und von allen geglaubt wurde. Also Katholiken haben auch die Bibel und die kirchliche Tradition. Und die kirchliche Tradition ist das, was immer, überall, von allen geglaubt worden ist. Und die Logik dahinter ist die, der Heilige Geist hat durch alle Jahrhunderte hindurch an den Gläubigen gearbeitet. Und wenn die jetzt zu einer Erkenntnis kommen, die nicht so in der Bibel steht, dann muss das ja von Gott sein. Und damit wird die Tradition zu einer Quelle der Information und dessen, worauf man sich gründet. Und hier trennen sich die Wege zwischen den protestantischen Christen, zu denen wir gehören, und den katholischen Christen. Ich sage es jetzt nur mal in Bezug auf die großen Konfessionen. Für Adventisten heißt dies, dieses Prinzip von Luther, dass die Bibel alleiniger Maßstab und einzige Basis unseres Glaubens ist, dass wir ein Problem haben. Seit 1827. Wir haben nämlich noch die Schriften von Ellen White. Und wir glauben, dass Ellen White die prophetische Gabe hatte, dass sie inspiriert war. Es hat sich auch in unserer Kirche etwas entwickelt. Das ist das Bild sola scriptura. Wenn die Bibel weiterhin einzige Basis und Quelle des Glaubens bleibt. Und Ellen White und ihre Schriften untergeordnet sind. Dass sie nicht die gleiche glaubensprägende Funktion hat wie die Bibel. Auch wenn sie inspiriert ist. Es gibt also keine Höherstellung oder Gleichstellung der Bibel mit Ellen White. In diesem Fall hört man auf, von sola scriptura zu sprechen. Das ist dann wie der römisch-katholischen Kirche, die noch etwas Zusätzliches hat. Und auch eben dieses nicht. Nun wird aber bei uns in der Kirche das oft so gehandhabt, dass die Bibel hier ist und Ellen White hier oder sogar Ellen White hier und die Bibel hier. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das? Warum? Und da habe ich einen hochinteressanten, relativ kurzen Artikel gefunden vom Biblischen Research Institut unserer Kirche. Das ist so, es gibt Leute, die sagen, das sei das adventistische Lehramt, oder? Wir sagen ja immer, wir haben kein Lehramt, aber dort wird so quasi darum gerungen, was adventistisch ist. Und dieser Artikel kommt von diesem BRI, heißt es, also BRI, das Biblische Research Institut. Der Artikel untersucht die Zeit, wie sich das in unserer Kirche verändert hat, von 1845 bis 1885. Da hat ja Ellen White noch gelebt. Die ersten Pioniere haben auch noch gelebt. Und die haben ja gewusst, wie das ist mit der Prophetin. Sie haben gesagt, dass die Schriften von Ellen White nützliche geistliche Ratschläge und inspirierte Erkenntnisse enthalten. Aber die Bibel bleibt alleinige Grundlage des Glaubens und Handelns. Und damit bleibt das Sola Scriptura-Prinzip gewahrt, allein die Schrift. Und damit steht mit dieser Sichtweise die Bibel über Ellen White. Aber das ist nicht dabei geblieben. Die Zeit hat sich entwickelt in unserer Kirche bezüglich dem Verhältnis gegenüber Ellen White und ihren Schriften. Es kam eine Zeit, da war dann das so, dass die Schriften von Ellen White als letzte normative Autorität angesehen worden ist, von 1885 bis 1903. Da waren die ersten Pioniere schon gestorben. Und da wurden die Kommentare von Ellen White als unfehlbarer Kommentar zur Heiligen Schrift verwendet, um die Richtigkeit gewisser Bibelinterpretationen zu untermauern. Nun weiß ich nicht, ob es euch auch schon mal passiert ist im Bibelgespräch. Da vertrittst du eine Meinung und dann sagt jemand im Kreis, aber Ellen White hat dazu das geschrieben. Was willst du noch sagen? Bei der katholischen Kirche gibt es etwas, wo man sagt, Roma locuta causa finita. Also Rom oder der Papst hat gesprochen, die Sache ist erledigt oder entschieden. So ein Zitat von Ellen White ist doch genau das. Hör auf zu denken. Aber das ist die falsche Anwendung und nicht mehr Sola Scriptura. Und interessant, Vertreter dieser Position war A.T. Jones, der viel Gutes für unsere Kirche erreicht hat, vor allem im Kampf für die Religionsfreiheit. A.T. Jones ist dann später von dieser rigorosen und von mir aus gesehen falschen Auslegung der Schriften von Ellen White abgewichen und hat dann gesagt, nein, man könne das nicht so sehen. Eigentlich auf die richtige Seite. Leider ist er nachher aus der Gemeinde gegangen. Und jetzt hatten all jene, die zur richtigen Position eigentlich standen, die aber nicht so fromm und heilig tönt, oder? Ein Problem, dass sie in den Verruf kommen, dass sie den Weg von Jones gehen und am Schluss dann auch aus der Gemeinde gehen. Und so hat man sich an die bessere Version gehalten. Und diese Kluft, ja, übrigens seit 1896 gibt es Kommentare von Ellen White in der Sabbatschullektion. Früher hat es die nicht gegeben. Diese gegensätzlichen Ansichten, also die eine hier von Prescott vertreten, Ellen White Schriften haben nicht die letztgültige Autorität in der Bibelauslegung, und die andere Position, Ellen White's Schriften haben letzte normative Autorität, die vertreten wurde von Haskell und Washburn, letzte unfehlbare Autorität in der Auslegung der Schrift. Diese Kluft, die besteht bis heute. Und der begegnen wir in der Gemeinde. Ich fasse eines zusammen, die Aussage dessen, der den Artikel geschrieben hat. Er hat gesagt, wir können die segensreichen Einsichten und geistlichen Wahrheiten wertschätzen, die ihre, er meint Ellen Whites Kommentare zur Bibel, bieten, ohne die Bedeutung der Heiligen Schrift und das Entdecken der biblischen Wahrheit dadurch einzuschränken, dass wir sie zum letzten Wort und damit faktisch zu einem Teil des biblischen Kanons machen. Also unsere Position als Kirche heute ist die, ihre Schriften sind kein inspirierter Kommentar zur Bibel im Sinne der Auslegung, als letzter Auslegung, sondern enthalten segensreiche Einsichten und geistliche Wahrheiten. Also dieses Bild hier wäre damit das, was wir vertreten. Vielleicht kümmert euch das nicht so oder betrifft euch das nicht, vielleicht manchmal in der Bibel, im Bibelgespräch. Ich bin einmal, als ich Behe gemacht habe, zu einer Zeugin Jehovas gekommen. Und dann haben wir diskutiert und ich, guter Adventist, oder, geprägt von dem, was ich gelehrt worden bin, haben wir diskutiert über Adam und Eva und den Sündenfall. Und dann sage ich, ja, Gott habe das erste Opfer gebracht. Worauf sie reagiert und sagt, wie bitte? Wo steht das in der Bibel? Dann haben wir nachgeschlagen in der Bibel und wir haben es nicht gefunden, weil es nicht in der Bibel steht. Das ist etwas, das wir von Ellen White haben. Also im Verhältnis zu anderen Christen muss man gut unterscheiden zwischen dem, was in der Bibel steht, und dem, was wir als Adventisten als Erkenntnis haben. Das heißt, das Denken hört mit Aussagen von Ellen White kirchenintern nicht auf. Schließlich halten wir das auch so mit der Bibel. Wir interpretieren die Bibel auch. Ich habe das Beispiel gebracht von den Frauen mit der Kopfbedeckung. Wir interpretieren. Und so interpretieren wir auch Ellen White. Die Wirklichkeit ändert sich im Laufe der Zeit, entwickelt sich. Nehmen wir das Volk Israel. Das Volk wollte einen König, obwohl Gott das nicht wollte. Und Gott hat reagiert, sogar ein Königsgesetz. Aber das geht ja noch, weil es in der Bibel ist, oder? Diese Veränderung. Schwieriger wird es mit den Entwicklungen außerbiblisch oder nachbiblisch, muss ich jetzt sagen. Bei der Sklaverei. Da haben die Vertreter der Sklaverei in den USA die Bibel in der Hand gehabt, um die Sklaverei zu rechtfertigen. Und unsere Pioniere haben gesagt, nein, das geht nicht, obwohl es in der Bibel steht. Wir haben keine Texte zur Aufhebung der Sklaverei in der Bibel. Die Glaubenstradition, die sich innerhalb einer Kirche bildet, kann sehr stark und prägend sein. Und das erleben wir jetzt auch als Adventisten, als Weltkirche. Wir haben über 100 Jahre hinweg adventistische Frauen gehabt, die als Pastorinnen gewirkt haben, die aber nie eingesegnet oder ordiniert worden sind. Das, was man bisher geglaubt und gemacht hat, das wirkt sich verfestigend. Das wird zu einer Tradition, wenn es Neuerungen gibt, wenn sich das Geschlechterverhältnis ändert. Die Frauenordination ist in der Bibel weder verboten noch geboten. Das ist gar kein Thema. Aber wir leben in einer anderen Zeit heute und müssen uns in unserem Kulturkreis zumindest diese Frage stellen. Nun verstehen wir uns als Adventisten historisch als Miterben der Reformation, die diese Erneuerung über die Erkenntnisse der Reformation hinaus weitergeführt haben und weiterführen. Und wir sprechen dann kirchenintern von zunehmendem Licht. Es ist uns mehr klar geworden bezüglich der Bibel. Das ist auch in der Bibel so, bezüglich der Dreieinigkeit. Im Alten Testament gibt es die Dreieinigkeit nur so, wenn man überhaupt sagen will, andeutungsweise. Aber damit, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, als reale Person, und davon spricht, ich gehe zum Vater, und der Tröster wird kommen, ein anderer, hat sich das Bild der Dreieinigkeit und das Verständnis geklärt, oder klar gemacht. Eine zunehmende Offenbarung gegenüber dem, was im Alten Testament ist. So, jetzt muss ich die Kurve bekommen. Wenn wir von Konfessionen sprechen, weil das war jetzt inneradventistisch, wenn wir von Konfessionen sprechen, dann reden wir meistens darüber, was uns von anderen Christen unterscheidet. Das Trennende. Und ich bin einmal eingeladen gewesen als Prediger der Adventisten auf den Bienenberg. Das ist die Ausbildungsstätte, die theologische der Freikirchen in Basel-Land. Und sollte die Adventisten vorstellen. Und habe Ihnen genau das vorgestellt, was ich euch jetzt dann zeigen werde. Und ich bin die verschiedenen Konfessionen durchgegangen, was wir gemeinsam haben, lehrmäßig mit anderen Christen. Mit allen Christen stimmen wir überein bezüglich der drei altkirchlichen Bekenntnisse. Die können wir alle unterschreiben als Adventisten. Wir stimmen überein mit der Inspiration der Heiligen Schrift, der jungfräulichen Geburt Jesu und bezüglich dem ewigen Leben. Mit den Kirchen der Reformation stimmen wir überein bezüglich der reformatorischen Prinzipien, die ihr hier lesen könnt. Etwas, das eine Folge der Reformation ist, die wir teilen mit den Kirchen der Reformation. Wir teilen aber auch mit der reformierten Kirche den Ernst des praktischen Christentums. Wir haben die protestantische Arbeitsethik, Fleiß, Nächstenliebe und Abendmahlsverständnis. Mit den Baptisten teilen wir die Glaubenstaufe, die Erwachsenentaufe, Mit den Methodisten die Betonung des subjektiven Heilserlebnisses und der Heilsgewissheit, weil wir aber einen Unterschied haben in diesem Punkt zu den Methodisten. Die Methodisten glauben, dass die Heiligkeit über den Lauf der Zeit zunimmt. Wir haben da ein lutherisches Verständnis, dass uns Heiligung zugesprochen wird, wie Rechtfertigung. Und als ich an dem Punkt bei den Methodisten war, haben die zu lachen begonnen im Kreis. Und ich habe nicht gewusst, weshalb. Ich war ganz perplex. Und dann hat der Theologieprofessor eingegriffen und hat gesagt, Herr Bodenmann, jetzt hat im Kreis hier immer eine Person das gelesen, woher er kommt. Also das erste war ein Reformierter, das zweite war ein Baptist, der dritte ein Methodist und dann kam eine pietistische Gemeinschaft, von denen haben wir die Vertiefung des Glaubenslebens durch Bibellesen und Gebet und von der Heilsarmee Verzicht auf Alkohol, Tabak, Drogen und andere schädliche Gewohnheiten und Engagement für Suchtkranke und sozial Schwache, von den Quäkern die Opferbereitschaft für Notleidende, von den Mennoniten der Verzicht auf Gewaltanwendung und Verzicht auf bewaffneten Wehrdienst, von der Brüdergemeinde die Liebe zur missionarischen Tätigkeit und nicht einmal den Sabbat haben wir selbst erfunden. Wenn man sich das vergegenwärtigt, was wir nennen uns ja Erben der Reformation, was wir von allen anderen christlichen Konfessionen geerbt haben, dann ist es weit mehr, als was uns von ihnen trennt. Also die Basis, die gemeinsame Basis, ist viel größer, als man manchmal den Gedanken oder die Einbildung hat. Den Sabbat haben wir von den Siebten-Tags-Baptisten, die den schon 200 Jahre vorher gehabt haben, vor uns. Und das ist so eine Grafik. Es gab Christen, lange bevor es adventistische Christen gab. Man verortet uns als Abkommen von Baptisten und Methodisten. Konfessionsgeschichtlich. Wesentlich für das adventistische Selbstverständnis ist, und mit diesem Bild möchte ich schließen, wir sind ein Zweig, wir sind ein Ast am großen Christenbaum. Und wir sind nicht der Stamm und wir sind nicht der Baum. Und darum gilt der Missionsauftrag allen Christen. Geht hin in alle Welt und bringt den Menschen Gott als ihren guten Vater. Ich schließe noch einmal mit dieser Aussage von Paulus. Ich lese jetzt nach der Version von Luther. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. So ist uns die Bibel gegeben, individuell, damit wir ein Bild, eine Vorstellung von Gott haben, und so den Glauben wagen können, weil Jesus Christus sich auf dieser Welt als Offenbarung Gottes gezeigt hat. Dass wir spüren können, wie Gott ist und dass wir darauf unser Leben wagen können. Und der Sinn und Zweck unseres Lebens ist nach dem, was Paulus geschrieben hat, dass wir geschickt werden zu allem guten Werk. Oder ich könnte es auch anders sagen, dass wir ein Segen sind für andere Leute. Ich meine, wie wäre die Leuchtkraft, wenn wir ein Segen wären für andere Leute? Wenn sich die Bibel so auswirken würde, durch uns hindurch. Und das Zweite, das Kollektive. Als Adventisten sehen wir uns beauftragt, die dreifache Engelsbotschaft zu verkünden. Und es geht dort dabei aus meiner Sicht primär und vor allem darum, das ewige Evangelium weiterzugeben, das nicht revidiert werden muss. Und das darum dreht, wie und wer Gott ist und dass das ein Gott ist, der es gut mit uns meint. Das heißt, wir sollen in Tat und in Wort zeugen. Oder wir dürfen in Tat und Wort zeugen für die Liebe Gottes sein. Das ist das ewige Evangelium. Schenke uns Gott deshalb, dass wir dadurch durch sein Wort zum Segen anderer Menschen werden, damit sie wagen, der Liebe Gottes zu vertrauen und auch ihr Leben ihm anvertrauen. Amen.